Musikgeschichten aus dem Musikverein. Ihr Kulturpodcast aus Kärnten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Musikgeschichten aus dem Musikverein, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf heute als meinen Gesprächspartner wieder, ich sag's bewusst, den Musikkritiker Helmut Christian begrüßen. Musikkritiker, wir wissen, dass Anton Bruckner, und über den reden wir heute, vor allem bei der Musikkritik seiner Zeit sehr umstritten war. Eduard Hanslick, der große Kritiker, war zuerst ein Fan, könnte man sagen, Bruckners, und später sein erbitterter Gegner. Darüber werden wir zu sprechen haben. Aber Helmut, Frage an dich als Kritiker. Welches Verhältnis hast du zu Bruckner?
Ja, mein Verhältnis war eigentlich anfänglich eher skeptisch, so wie es auch viele Bekannte und Freunde von mir sehen, dieses teilweise bruchstückhafte, diese Konglomeratartige, was er in den ersten Symphonien vor allem gebracht hat, das dann in den weiteren Symphonien besser geworden ist. Man muss sich auf Bruckner muss man sich einlassen und einhören. Das ist für mich also ganz wichtig. Und wenn man seine Kompositionsstil, wenn einem das gefällt, vor allem diese gewaltige Klangarchitektur, die er da entwickelt, mit Steigerungen ins Monumentale, also dann kann man nur überwältigt sein.
Ja, Bruckner ist ja auch ein Komponist, von dem man sagt, er komponiert keine Symphonien, er komponiert eigentlich Kathedralen. Die Architektur, die angesprochen einer solchen Symphonie, korrespondiert eigentlich mit der Monumentalität und der Größe einer gotischen Kathedrale. Bruckners Persönlichkeit ist ja sehr von Religion geprägt. Vielleicht lassen wir auch das noch kurz beiseite. Eine etwas provokante Frage. Die wievielte Symphonie war Bruckners neunte?
Ja, das ist relativ rasch zu beantworten, das ist die 11.
Ja, wie kommt das? Ich meine, die Frage, wie lange dauert der 30-jährige Krieg, ist etwas einfacher zu beantworten. Warum die 11?
Ja, weil er vorher schon Symphonien geschrieben hat, die aber keine Zahl bekommen haben. Also es gibt die 0. Symphonie, die jetzt auch immer wieder aufgeführt wird, und dann die -1. Symphonie, aber die sind eher wenig im Repertoire zu finden. Meistens geht es von 4 bis 9, also von der 4. bis zur 9., wobei die 9. Meistens gekoppelt wird mit dem Tedeum, weil sie ja unvollendet ist, nur 3 Sätze hat. Da hat er ja 10, du wirst wahrscheinlich eh du mehr dazu sagen, hat er ja über 10 Jahre dran gearbeitet, war schon schwer krank. Die populäreste ist sicher die 4., die romantische, und die 7., die werden eigentlich am meisten aufgeführt.
Ja, -1, 0., das zeugt von der Unsicherheit Bruckners. Bruckner wurde ja im Stift St. Florian ausgebildet, in einem katholischen Konvikt. Und man muss leider sagen, er wurde von dieser autoritären katholischen Pädagogik eigentlich gebrochen. Er war eine Persönlichkeit, die von einer enormen Unsicherheit geprägt war. Und daraus resultiert, dass er von jeder seiner Symphonien unzählige Fassungen schrieb, weil wenn er irgendeinen Zuruf erhielt von einem Dirigenten, von einem Verleger, irgendetwas sollte er an dieser Symphonie, an jener Symphonie ändern, hat er das sofort aufgegriffen. Und eben seine ersten Werke, seine allererste Symphonie, die sogenannte Studiensymphonie, ich nenne sie eben, wie du es gut aufgegriffen hast, seine -1, wollte er überhaupt nicht publiziert wissen. Und seine 0. bezeichnete er als 0., weil er meinte, nach Beethoven verdient eine Symphonie noch nicht, als 1. Symphonie bezeichnet zu werden. Wir werden natürlich heute in erster Linie über seine 9., über seine letzte Symphonie sprechen, wie richtig angeklungen ist, eine unvollendete Symphonie. Sie wird ganz gerne mit dem Tedeum gekoppelt, weil man hier eine Anleihe an Beethoven nimmt, wo ja im 4. Satz seiner 9. Symphonie ein Chor auftritt und Freude schöner Götterfunken singt die große Hymne an die Freiheit und an die Brüderlichkeit. So wollte man dieses Te Deum, diesen Lob Gottes als Finalsatz zu dieser 9. Symphonie dazu bauen, weil diese 9. Symphonie ja dem lieben Gott gewidmet ist, sozusagen die allerhöchste seiner Majestäten. Bruckner selbst hatte einmal gesagt, seine 8. hat er dem Kaiser Franz Josef gewidmet und die 9. der höchste aller seiner Majestäten. Aber ein drittes großes Vorbild bei Bruckner war ja Richard Wagner. Und vielleicht können wir auch über das Verhältnis von Bruckner zu Brahms einerseits und andererseits zu Wagner sprechen, Helmut.
Naja, Bruckner ist sicher ein Vertreter der sogenannten absoluten Musik, so wie Brahms, also Musik um der Musik willen, keine beschreibende Musik von irgendwelchen Bildern, Situationen, also keine symphonischen Dichtungen in der Form. Also da haben die zwei sicher korrespondiert. Bei Bruckner war dann nur anfänglich weniger beeinflusst, aber im Laufe der Jahre von Richard Wagner immer mehr beeinflusst. Und das hat eben, wenn wir jetzt vielleicht auf diesen berühmten Eduard Hanslick kommen können, den Kritiker, den Hanslick, der ja gefürchtet war, zu seiner Zeit veranlasst vom Freund, den er, also vom Gönner, Freund vom Bruckner zum Feind zu werden, weil er eben Wagner gehasst hat und er war eben ein Verehrer von Brahms, Hanslick, und dann kam dieser erbitterte Zwist zwischen den beiden, der sich erst nachher später wieder gelegt hat. Wie er so seine 7. Symphonie komponiert hat, da war dann der große Durchbruch von Bruckner, da war er dann wieder versöhnlich, aber eine Zeit lang war das ganz extrem.
Ja, weil Bruckner, wie angesprochen, unter dieser autoritären Erziehung des Konviktes in St. Florian wirklich gelitten hat. Und er hat auch bei Simon Sechter Komposition studiert und das, was er hier zu schreiben hatte, waren, würde man heute sagen, einfachste Tonsatzübungen, wie ein Musikstudent im ersten Jahrgang schreibt. Und dann hörte er die Musik Wagners und plötzlich hat sich eine Welt eröffnet. Und Bruckner ist ja auch mit seiner 3. Symphonie nach Bayreuth gepilgert, um in devoterster Art und Weise diese Partitur Wagner zu widmen und zu unterbreiten. Wagner, der ihn auf ziemlich arrogante Art und Weise aber eigentlich hier abgefertigt hat. Diese Devotion, diese Unsicherheit Bruckners zeigt sich aber auch in seinem persönlichen Leben. Es gibt eine nette Anekdote, dass Bruckner sich immer wieder prüfen lassen wollte. Und einmal am Konservatorium in Wien, als er wieder mit einer Komposition sozusagen das Blatt der Professorenkommission erreichen wollte, soll diese Bruckner gesagt haben: Herr Bruckner, nicht wir sollten Sie, sondern Sie sollten uns prüfen. Aber Bruckner war natürlich auch eine sehr unglückliche Persönlichkeit. Er war ja auch nie verheiratet. Und Helmut, hast du, glaube ich, eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst?
Ja, es ist so, Anton Bruckner hat vielleicht nicht das attraktivste Äußere gehabt und er hat sich auch meistens nicht besonders angezogen, hat eine Kurzhaarfrisur und war eher bäuerlich gekleidet und er hat also verzweifelt versucht, so wie du gesagt hast, offenbar war er auch gegenüber Frauen sehr unsicher, hat verzweifelt versucht, irgendeine Frau zu bekommen und hat auch Heiratsanträge geschrieben an 20-jährige Frauen, die auch mit Bild dabei, die dann meistens nicht beantwortet wurden, also er war schon ein bisschen verzweifelt. Und ich habe in meinem Familienkreis eine Urgroßtante, eine Mitzi, Maria Mitzi Meier, und die hat von ihm seinerzeit einen Brief bekommen, wo er sie eben gebeten hat, dass wir uns einmal treffen könnten, und hat ein Bild dazu beigelegt in diesem Brief und hat dann noch angeführt, dass er jetzt nach London reisen wird, wo das Te Deum aufgeführt wird. Also es war so ein bisschen Musikgeschichte auch im Hintergrund dabei. Aber meine Urgroßtante war nicht besonders geneigt, sich mit Anton Bruckner zu treffen, und so ist das bei dem einen Brief geblieben. Und das war irgendwie ein bisschen bei ihm, hat man so gespürt, die Einsamkeit, die er gehabt hat. Nicht? Er war sehr verzweifelt eigentlich. Und das hat sich im Alter dann, und vor allem bei der 9., wo wir dann eh zu sprechen kommen, wäre noch verstärkt.
Ich glaube, jetzt wäre es wirklich Zeit, ein Musikbeispiel zu bringen, denn gerade das kehrt so mit diesem dramatischen, wuchtigen Rhythmen, ist vielleicht sinnbildhaft für die emotionale Verzweiflung, die man auch im Leben Bruckners durchaus spüren kann. Es ist schon angesprochen worden, Anton Bruckners Organist. Es gibt aber keine Orgelwerke von Bruckner. Ich meine, ja, es gibt einige frühe Orgelwerke, aber das sind Tonsatzübungen. Also die sind nicht einmal annähernd von der Qualität, die man vermuten könnte, wenn man die Beschreibungen seiner Improvisation hört. Aber andererseits spürt man natürlich in seinen symphonischen Werken, dass er Organist ist, den er instrumentiert, wie ein Organist registriert. Ganze Blöcke, das Blech, das Holz kommen so dazu, oder auch die Terrassendynamik der verschiedenen Manuale einer Orgel sind hier wunderbar zu erahnen, wenn man einer symphonischen Komposition Bruckners folgt. Aber Helmut, vielleicht kannst du mir noch eine Frage beantworten, die mich seit Jahren beschäftigt. Auf Bruckner muss man sich einlassen, völlig richtig. Auch auf andere Komponisten muss man sich einlassen. Aber de facto wird Bruckner nur im deutschsprachigen Raum und vielleicht ein bisschen in Amerika, wo es ja quasi auch wieder ein Transfer dieser deutschen Kultur ist, gespielt. Außerhalb hat Bruckner kaum eine Aufführungstradition. Kannst du das bestätigen und warum ist das so?
Ja, ich kann es bestätigen. Zweifellos wird er nur im deutschsprachigen Raum oder überwiegend aufgeführt. Warum? Das ist eine andere Frage. Ich habe zum Beispiel einen italienischen Freund, der selber Musiker ist, und der sagt zu mir immer, ich habe keinen Zugang zu Anton Bruckner. Mir fällt das wahnsinnig schwer. Er ist für mich so konglomeratartig, wenn man zum Beispiel die vierte hernimmt mit diesem ständigen im langsamen Satz, diese Pizzicati, dann gibt es wieder einen Bruch, dann gibt es wieder ein neues Thema. Also die Italiener zum Beispiel, die lieben halt mehr dieses Durchkomponierte, wo man Themen verfolgen kann. Und das ist bei Bruckner eher so. Er hat natürlich diese gewaltigen Steigerungen, diese Klangarchitektur. Das ist etwas, was man nachverfolgen kann. Aber ich kann jetzt hauptsächlich für die Italiener sprechen, die sagen eben, er ist ihnen zu wenig cantabile. Also es fehlt dieses, ja.
Das ist doch eine sehr, sehr gute Erklärung. Aber wir sind ja Gott sei Dank in Österreich und wir haben eine gewisse Bruckner-Tradition. Und ja, man muss sich darauf einlassen, aber es ist auf jeden Fall wert, sich einzulassen. Kommen wir dann nun auf die 9. Symphonie zu sprechen. Seine letzte Symphonie, unvollendet geblieben. Ein unglaubliches Werk, das in der Musikwissenschaft auch schon gerne als eine Vorreiter-Symphonie des 20. Jahrhunderts gesehen wird. Motive zerbrechen, andererseits unglaubliche Steigerungen bis zum unendlich gedehnte thematische komplexe Entwicklungen, eine Symphonie, die noch mehr das einfordert, wovon du schon gesprochen hast, sozusagen, man muss sich auf diese Musik einlassen, sie ist fordernd. Aber eine Symphonie, die wir zum 200. Geburtstag heuer im Eröffnungskonzert unseres Musikvereins Kärnten zur Aufführung bringen werden. 200. Geburtstag Bruckners. Was passiert eigentlich sonst in diesem Jubeljahr?
Ja, naturgemäß werden also Land auf, Land ab Bruckner-Symphonien aufgeführt. Also allein in Salzburg habe ich jetzt zwei erlebt, die fünfte und die achte mit Wiener Philharmonikern und Muti. Die fünfte mit Petrenko und den Berliner Philharmonikern war natürlich ein gewaltiges Erlebnis. Federführend in Österreich ist natürlich das Brucknerfest Linz. Oberösterreich bekanntlich Ansfelden, sein Geburtsort 1824. Und genau am 4. September, an seinem Geburtstag, gibt es sogar zwei Veranstaltungen in Oberösterreich. In Ansfelden wird das Cleveland Orchester und am Franz Welser Möss, der bekanntlich auch Oberösterreicher ist, die vierte, die romantische, aufführen. Es wird ein Open-Air-Konzert werden und das wird im Linz, im Park oder am Hauptplatz, wird das dort übertragen, live übertragen mit großen Bildschirmen. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es gleichzeitig in Stift St. Florian, wo er ja bekanntlich als Organist gewirkt hat, gibt es eine Aufführung vom Bruckner Orchester Linz. Das Linzer Orchester hat ja den Komponisten im Namen und am Chefdirigenten Markus Boschner. Und da wird eben auch die neunte aufgeführt, von der wir jetzt sprechen. Und das Tedeum mit tollen Solisten, Piotr Pechava, Camilla Nilund und einem großen Chor. Das wird an demselben Tag aufgeführt. Und dann in weiterer Folge werden sämtliche Symphonien von Bruckner im Rahmen des Brucknerfestes bis Mitte Oktober circa aufgeführt werden. Teilweise sogar im Originalklang.
Es ist interessant, Franz Welser Möst hat ja mit den Wiener Philharmonikern die neunte bei einer großen Amerika-Tournee gespielt heuer. In der Carnegie Hall und in Florida und eigentlich in vielen großen Konzertsälen. Wenn wir von der neunten sprechen, sie ist dem lieben Gott gewidmet und es ist ein Werk, das eigentlich in gewisser Weise schon an die Ewigkeit rührt. Und einerseits ist es natürlich attraktiv, das Te Deum als quasi Chororchesterwerk anzuschließen. Andererseits verhindert man damit quasi diese Wirkung des letzten Satzes, wenn er so quasi im Nichts und im, das ist jetzt nicht besonders katholisch, wenn ich sage, im Nirvana hier endet oder hier verklingt. Eduard Topchan, der Chefdirigent der Armenischen Nationalphilharmonie, lehnt es strikt ab, das Tedeum dazu zu spielen, weil er eben sozusagen diesen Effekt dieser letzten Symphonie Bruckners nicht missen möchte.
Darf ich vielleicht dazu was sagen zu diesem Schluss? Der Bruckner hat selbst dieses Adagio für eines seiner besten und schönsten Sätze gehalten. Und ich habe da so einen tollen Satz gefunden. Ein unendlicher Raum öffnet sich nach dem choralartigen, Anführungszeichen, Abschied von Leben, nach mehreren gigantischen Steigerungswellen und einem letzten schmerzlichen Zusammenbruch endet sein symphonisches Schlusswort mit einem fernen Gruß aus dem Adagio der 8. Symphonie. Und dann ist eigentlich aus. Ja.